Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Was für ein toller Wochenspruch. Was für eine geniale Zusage. Gott ruft mich bei meinem Namen. Gott hat mich erlöst. Ich gehöre ihm. Kein Grund mehr zur Furcht. Nie mehr. Was für ein tolles Geschenk. Letztens erreichte mich eine E-Mail einer lieben Kollegin auf Arbeit. Hey Benjamin, kannst du bitte... So fing die Mail an. Sie wollte, dass ich in einem der Programme, mit denen wir in der Firma arbeiten, ein paar kleine Änderungen für sie einfüge, ein paar Einstellungen vornehme. So weit, so gut, allein wir haben zwei in der Funktion ganz ähnliche, aber im Aufbau und Verwaltung grundverschiedene Programme, mit denen wir arbeiten. Und mit einem davon kenne ich mich bisher aus. Ich arbeite noch nicht so lange da. Und erschwerend kommt dazu, bei uns in der IT-Abteilung gibt es zwei Benjamins. Und der andere ist Spezialist für dieses andere Programm, mit dem ich mich nicht auskenne. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie meinte, obwohl sie meine E-Mail-Adresse benutzte, obwohl sie mit Hey Benjamin anfing, diese E-Mail, nicht mich. Ich konnte ihr nicht helfen. Ich leitete an den anderen Benjamin weiter. Sicher, dass Gott mich meint mit diesem Wochenspruch, mit dieser Zusage? Ihr Lieben, wenn wir ein bisschen eher in den Text einsteigen, dann werden wir gleich was sehr Unangenehmes erfahren. Der Wochenspruch stammt aus Jesaja 43, 1b. Das ist also nur der zweite Teil des Verses. Und wenn man diesen ganz liest, dann lautet er: Und so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jakob ist also gemeint. Israel ist gemeint. Nur die beiden? Schlimmer noch, nur der eine. Ich erzähle gerade meinen Jungs, wenn sie ins Bett gehen, immer abends ein Stückchen aus der Bibel, und wir haben vor kurzem erst wieder neu angefangen. Also sind wir gerade bei der Geschichte der Urväter. Abraham, Isaak, Jakob. Jakob war der mit dem Zwillingsbruder Esau. Und das mit dem Erstgeburtsrecht, naja, also schwierige Sache. Er musste jedenfalls nach dieser Nummer abhauen, hatte Angst vor seinem Bruder. Und als er Jahre später wieder in sein Heimatland zurückkehrte, da wurde er nachts von jemandem überfallen, mit dem er bis zum Morgengrauen rang und der ihm die Hüfte ausrenkte, sodass Jakob bis zum Ende seiner Tage hinkte. Und dieser jemand gab Jakob nach dessen erbitterter Aufforderung: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, einen Namen: Israel. Gott, El, streitet. Jisra. Gott streitet. Israel. Sowohl Jakob als auch Israel sind also Personennamen von ein und derselben Person. Und diese Person bin nicht ich, diese Person ist keiner von euch. Schade um den schönen Wochenspruch. Aber halt mal. Warum schreibt denn der Prophet Jesaja mehrere Jahrhunderte später diesen Zuspruch Gottes auf? Für wen? Wozu? Warum? Jakob gab seinen erkämpften Segensnamen an seine Kinder weiter. Allem voran an seine 12 Jungs. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Ascher, Issachar, Sebulon, Josef, Benjamin. Ich frage nachher ab. Und Josefs Söhne, die erkannte Jakob ebenfalls als seine eigenen Söhne an. Manasse und Ephraim. Und sie alle tragen diesen erkämpften Segensnamen Jakobs, quasi als Familiennamen. Und sie sind die Väter der 12, also eigentlich 14. Also wenn man die Stammesgebiete anguckt und Levi mitzählt, der kein Stammesgebiet abkam, 13, also. Es ist jedenfalls der Familienname der Stammväter des Volkes Israel. Und darum schreibt Jesaja eben diese Zusage Gottes auf. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Super cool. Aber ich bin da trotzdem nicht mit gemeint. Und ich glaube von euch auch niemand so richtig. Schade um den schönen Wochenspruch. Doch, liebe Schwestern und Brüder, als deutscher Historiker bin ich eigentlich auch ganz froh drum, zumindest ein bisschen. Warum? Meine Großeltern mütterlicher und väterlicherseits mussten, wie alle Bürger des Deutschen Reiches zwischen 1938 und 1945, nachweisen, dass sie waschechte Kartoffeln waren. Sonst wären auch sie rassistischen Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Ab August 1938 mussten deutsche Frauen mit jüdischen Wurzeln zwangsweise den zweiten Vornamen Sarah tragen und Männer den zweiten Vornamen Israel. Nur eine von unzähligen antisemitischen Maßnahmen des sogenannten Dritten Reiches, an deren Ende 6 Millionen tote Juden, 6 Millionen tote Nachfahren des Jakob standen. Vor diesem Hintergrund frage ich mich nochmal ganz anders, was der richtige Umgang mit dieser Zusage wäre. Ob das Sie für mich beanspruchen, nicht sogar eine Art religionskolonistische Aneignung wäre. Ihr Lieben, unser Predigttext für den heutigen Sonntag steht beim Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 6. Kapitel. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind wir in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in dem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ihr Lieben, Paulus schreibt an eine junge christliche Gemeinde. Kein Wunder, alte christliche Gemeinden gab es damals nicht. Er hatte sie nicht selber gegründet und allem Anschein nach gab es noch so einige Fragen in ihr. Wie bei allen Leuten, die gerade frisch zum Glauben gekommen sind oder auf dem Weg dahin. Und eine dieser Fragen ist, wie funktioniert das eigentlich mit der Taufe und der Auferstehung? Und wenn ich so eine Frage höre, dann sage ich mir, nichts leichter als das. Also das ist doch... Und dann komme ich ins Stocken. Deshalb noch einmal, wie funktioniert das eigentlich mit der Taufe und der Auferstehung? Ich bin als Baby getauft worden. Es gibt eine alte, rauschende Tonbandaufnahme davon, knapp 41 Jahre alt. Pfarrer Millau mit den 2 kaputten Kirchen, so nannte ich ihn später als Kleinkind, denn die eine Kirche, in der ich getauft wurde, wurde gerade wegen der Braunkohle abgerissen und das neue Gemeindezentrum war noch nicht ganz fertig. Pfarrer Millau mit den 2 kaputten Kirchen also, Müller hieß er wirklich, der taufte mich. Und er taufte mich, Benjamin, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so wie wir es vorhin im Taufbefehl aus Matthäus 28, 19 gehört haben. Man hört ein bisschen Wasser plätschern, danach hört man ein Baby schreien, das bin ich, meine Taufe. Mit dieser Taufe auf Jesus Christus so Paulus, wurde meine Identität vor Gott ganz fest mit der Identität des Jesus von Nazareth, seines Sohnes, verbunden. Und diese Verschmelzung, Paulus nennt es dieses Zusammenwachsen, das geht so weit, dass Jesus, dieser historische Jesus vor 2000 Jahren, für die Schuld, die ich jetzt 2000 Jahre später begangen habe und begehe, gestorben ist. Das geht so weit, dass meine Sünden mit Jesus gestorben sind und dass ich mit Jesus auferstehe. Ja, dass ich jetzt schon ein neues Leben führe. Wie das sein kann? Keine Ahnung. Hat wahrscheinlich irgendwas mit Gottes Allmacht zu tun und mit unendlicher Liebe und Ewigkeit, also dem Nichtvorhandensein von Zeit, weil 2000 Jahre überbrücken. Ich jedenfalls kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht berechnen. Ich kann mich nicht mal mit meinem ausgefüllten Taufschein irgendwie darauf berufen. Ich kann nur eines: glauben. Und das ist der Grund, warum die Taufe ohne den Glauben nichts nützt. So steht es schon bei Markus 16, Vers 16. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Um das zu verdeutlichen, habe ich euch mal was mitgebracht. Über mir hängt hier ein Griff. Also so ein bisschen wie im Bus, wo es einen Griff zum Festhalten gibt. Und dieser Griff, der ist quasi die Rettung. Einen solchen Rettungsgriff gibt es für jeden Menschen. Für jede und jeden. Und in der Taufe, da passiert Folgendes. Dieser Griff wird quasi personalisiert. Das ist quasi mein Taufgeschenk. An diesem Griff steht dran, dieser Griff gehört Benjamin Hut. Das passiert in der Taufe. Personalisierter Rettungsgriff. Coole Sache. Aber diese Zuordnung, die wird nichts nützen. Wenn sich jetzt der Boden hier auftut, ich stürze ab. Der Griff bleibt hier. Wenn du im Bus stehst, einfach so und weißt, da ist ein Griff, der ist für dich. Und der Busfahrer oder die Busfahrerin steigt in die Eisen. Du wirst dich hinlegen. Du hast nichts davon, dass dieser Griff dir gehört. Der Griff ist ziemlich cool. Ich kann den hier sehen. Ich könnte den sogar irgendwie so eine Probe von nehmen und irgendwie ins Labor schicken und rauskriegen, aus was der ist. Ich könnte Griffologie studieren und mich total viel damit beschäftigen und dann könnte ich jeden Sonntag mich mit anderen Grifffreundinnen und Grifffreunden treffen und ein paar Griffvorträge halten. Und das alles wird mir nichts nützen, wenn ich Griffologe bin und der Boden tut sich auf, ich würde abstürzen, der Griff bliebe hier. Wenn du im Bus stehst und Griffologe bist und der Bus macht eine Vollbremsung und du bist Griffologe, es nützt dir nichts. Du wirst stürzen. Ich habe sogar einen Eigentumsnachweis über diesen Griff bekommen. Das ist quasi mein Taufschein. Da steht drauf, Benjamin Huth ist Eigentümer des Griffs über ihm. Ist jetzt meiner. Kann ich immer mit mir mitnehmen. Ist total cool. Habe ich ab jetzt immer bei mir. Aber diesen Schein zu haben, nutzt mir gar nichts. Wenn sich jetzt der Boden auftut, ich stürze ab, der Griff bleibt hier. Wenn du im Bus stehst und eine Eigentumsbescheinigung für den Griff über dir hast, nützt es dir gar nichts. Wenn der Bus bremst, wirst du stürzen. Das Einzige, was nützt, ist anfassen. Das kann ich übrigens nur, solange ich hier bin. Manchmal ist es wichtig, meinen Standpunkt zu verändern, damit ich an diesen Rettungsgriff rankomme. Also es hilft nur eines: anfassen und nie wieder loslassen. Dann kann sich der Boden auftun und ich bleibe hier. Wenn du im Bus stehst und dich festhältst und der Bus macht eine Vollbremsung, dann wirst du nicht hinschlagen, solange du festhältst. Ihr Lieben, vielleicht wisst ihr es, ich liebe die deutsche Sprache. Sie macht an vielen Stellen Dinge deutlich, auf die ich gar nicht kommen würde, wenn ich den Wörtern genau nachspüre. Aber hier muss ich sagen, hier macht sie etwas, was in die Irre führt. Das Wort Glauben muss zwingend ein Verb sein. Es gibt kein Substantiv. Ich kann Glauben nicht haben oder besitzen. Glauben ist wie festhalten, das muss ich machen. Das ist ein Verb, denn wenn ich irgendwann wieder nachlasse, dann löst sich die Verbindung. Glauben ist ein Verb. Darum nochmal, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Noch ein wichtiger Aspekt, das trifft keinerlei Aussage über ungetaufte Menschen. Für jeden und jede gibt es so einen Rettungsgriff. Für jede und jeden. Und du kannst dich an diesem Griff festhalten und nicht mehr loslassen, auch ohne Griffologie studiert zu haben. Auch ohne zu wissen, aus was der Griff ist und auch ohne, dass ihn dir jemand extra gezeigt hat, ohne dass dein Name an dem Griff steht, ohne dass du eine Besitzurkunde über diesen Griff hast. Du kannst dich daran festhalten, ohne all das. Der Griff ist sowieso für dich. Aber den Griff anfassen und festhalten und nie mehr loslassen, das kannst alleine du. Liebe Schwestern und Brüder, Jakob gab seinen erkämpften Segensnamen an seine Kinder weiter. Sie alle wurden Israel. Und ich habe hier auf der Kanzel vor einiger Zeit schon mal zur Unzeit, es ist ein Ros entsprungen, gesungen. Von Jesse kam die Art. 39 Generationen sind es zwischen Jakob und Jesus. Jesus ist also ein Israel. Und ich bin getauft auf den Namen Jesu. Dann bin ich in meiner Taufe also auch ein Israel. Auch Jesaja hat das schon gesagt, bringt her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Bring her alle, die mit meinem Namen genannt sind. So bin ich, so bist du, Israel. Und so gilt auch für dich und für mich, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.